Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich mal der Stimme einer Gewinnerin.
Ich glaube, das Buch verhandelt die menschliche Sache. Und dazu gehören eben auch Abschiede und Verlust. Und ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der nicht schon schwere Verluste erfahren hat und mit diesen Verlusten umgehen muss und gleichzeitig aber eben auch morgens aufsteht und sich einen Kaffee macht.
Das ist Nadja Küchenmeister, die frisch gekrönte Preisträgerin des Peter-Hochel-Lyrikpreises. Wir werden sie und ihr siegreiches Buch vorstellen. Aber zunächst geht es um phänomenale neue Literatur aus Österreich mit dem neuen Roman von Elias Hirschel. Schleifen heißt er. Und zu den etlichen Auszeichnungen, die der noch junge Autor schon für seine Prosa eingeheimst hat, spendiere ich persönlich diese für den abgefahrensten Roman 2026. Bisschen riskant, so früh im Jahr, wer weiß, was noch kommt, aber dieses Buch hat mich wirklich umgehauen und ich bin hochgespannt, was uns Elias Hirsch gleich darüber erzählt. Hier bei uns in dieser Lesart, herzlich willkommen dazu. Es gibt ja diese Bücher, die anfangs keiner lesen mag. Zu dick, zu schwer, zu versponnen, quer zu allem, was gerade Mode ist. Aber irgendwann funkt's dann und plötzlich heißt es Kultbuch. Knaller, Ereignis. Und es bildet sich eine Fangemeinde, die verschmitzt, eingeweiht, lächelt und mit der Zunge schnalzt, wenn davon die Rede ist. Und genau sowas könnte vielleicht passieren, wenn sich dieser neue Roman herumspricht. Im Netz, auf Social Media ist das schon der Fall, mit Schleifen. So der schlichte Titel in einem Wort. Sein Autor Elias Hirschel kommt aus Österreich, ist Anfang 30, hat schon ordentlich Eindruck gemacht mit zwei Romanen, mit Preisen auch beim Bachmann-Wettbewerb etwa und nun eben Schleifen. Guten Morgen nach Wien, Elias Hirschel, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, guten Morgen.
Man nehme einen Österreicher und bibliophilen Literatur-Nerd, lasse ihn Mathematik studieren, sich für Sprachphilosophie à la Ludwig Wittgenstein und so interessieren, setze ihn vor einen Computer und dann könnte ein Roman wie ihrer entstehen, ein echt crazy Sprachwerk, sondersgleichen, bei dem sich alles ineinander so verzwirbelt, dass man ab Seite 50 denkt, der Typ hat einen kompletten Sockenschuss, das Buch in die Ecke pfeffert oder fasziniert, begeistert weiterliest wie ich. Ich habe mich ständig gekringelt vor Lachen. Was sagen Sie zu dieser Autor-Buch-Charakteristik, Herr Hirschel?
Es kommt schon hin. Also es steckt ganz viel aus meinem Philosophiestudium vor allem auch drin, glaube ich. Genau.
Versuchen wir mal zusammen die Geschichte zu entwerfen. Anfangs befinden wir uns in den 1930er, 40er Jahren. Prominentes historisches Personal taucht auf, eben Wittgenstein, der Mathematiker Kurt Gödel, im Salon der Wiener Familie Denk. Wobei die kleine Tochter Franziska ein rätselhaftes Phänomen erleidet. Sie zeigt Symptome jeder Krankheit, so wie diese nur erwähnt wird. Der erste Satz heißt entsprechend, Franziska Denk hatte die Pest. Prima Einstieg. Wie geht's denn ungefähr weiter, Herr Hirschel?
Im ganz weiteren Verlauf gründet Franziska Denk dann eine Bewegung, die quasi nach der perfekten Universalsprache suchen soll. Und das wird dann zunehmend zu eher einer Art Sekte und irgendwann übernehmen auch so die Germanisten, Germanistinnen und dann ist es eher so eine wissenschaftliche Metabetrachtung von ihrem Werk. So, dann ist irgendwann der Übergang.
Man erstmal wird alles
die ziemlich. Ganz Kurzfassung jetzt.
Die ganz Kurzfassung. Wir machen noch ein bisschen, wir illustrieren das noch ein bisschen weiter. Erstmal wird ja alles ziemlich prall erzählt. So tolle Geschichte über Franziskas Mutter. Eine exzentrische Linguistin, die unablässig rauchend in ihrer Bibliothek hockt und auch eben zu sogenannten Plansprachen forscht. Fiktive Sprachen, die gar nicht existieren. Das wird zu einem zentralen Motiv im ganzen Roman, entwickelt sich dann aber auch zu ganz fiktiven Welten, die in der jede herkömmliche Logik außer Kraft gesetzt wird. Man, Sie, Herr Hirschel, haben auch Philosophie und Mathematik studiert, Sie haben es schon erwähnt. Sind Sie so überhaupt auf diesen Stoff gestoßen und haben sich dafür interessiert, auch literarisch?
Ich glaube, es kam durch Sprachphilosophie-Vorlesungen. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht mehr ganz genau, wo es das Thema Plansprachen genau herkam. Aber es kam so ein bisschen aus der Idee von der Sapir-Whorf-Hypothese. Also wenn verschiedene Sprachen ganz verschiedene Weltsichten verursachen würden. Also wenn man die Welt ganz unterschiedlich wahrnimmt, je nachdem, welche Sprache man spricht. Und das stimmt in der Realität leider nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, aber im Buch quasi wäre das dann der Fall. Also dass das dann wirklich zu ganz anderen Realitäten führt, wenn man andere Wörter dafür hat. Mhm. Genau. Und vor allem auch so die riesigen Plansprachenprojekte, die es halt wirklich in der Geschichte gab, also wo immer wieder Leute jahrzehntelang versucht haben, eine Weltsprache zu erfinden, die dann alle Probleme der Menschheit lösen soll. Das gab es überraschend oft und hat nie funktioniert. Und dieses Scheitern hat mich total fasziniert dann eigentlich.
Man merkt aber natürlich auch schnell, dass man in einem Literaturroman ist. Als Motto zitieren Sie den Satz von Jorge Luis Borges, dem argentinischen Sprachfex-Altmeister. Sie selbst haben mal in Anlehnung an den französischen Autor Georges Perec, der einen Roman geschrieben hat, in dem kein einziges E vorkommt. Sie haben einen Slam-Text verfasst, als Anna Clara traf. Da ist A der einzige Vokal. Dann gibt's jetzt im Buch so ein Kapitel. Das heißt, der Titel dieses Kapitels enthält 53 Buchstaben. Stimmt genau, ich habe es durchgezählt. Das ist schon so der experimentelle Bezirk, ne, in dem Sie denken, in dem Sie schreiben. Hier Borges, Perec, James Joyce, Finnegan's Wake vielleicht noch.
Ja, genau. Also vor allem Borges war da ziemlich starker Einfluss, glaube ich. Was Borges super macht, ist, ich glaube, das hat er auch selber mal gesagt, dass er nicht die Energie für ganze Romane hat, aber er entwirft quasi in Kurzgeschichten eigentlich immer Konzepte, die ein vollständiger Roman sein könnten. Und in Schleifen ging sich das dann ganz gut aus, dass ich mir halt die ganze Zeit fiktive Bücher ausdenken konnte, die halt Franziska Denk oder eben Otto Mandl geschrieben haben. Und ohne das ganze Buch jetzt zu schreiben, aber dadurch kann man so ganz viele kleine Ideen einbauen, die man dann nicht vielleicht jede einzelne auf 300 Seiten auswalken muss.
Inhaltlich muss man jedenfalls mit allem rechnen in Ihrem Buch. Jedes Kapitel schleudert einen in den nächsten Irrenkontext bis hin zu außerirdischen, weltweiten Sprachpandemien. Zeit und Raum drehen irgendwann komplett durch. Es geht bis in die Zukunft, ins Jahr 5000. Stilistisch hat mir Ihr Roman meistens den größten Heidenspaß gemacht. Ich lese mal eine kurze Passage vor, okay? Auftritt von eben jenem Mathematiker Otto Mandl, den Sie gerade genannt haben, zweite Hauptfigur, bei der Kunstausstellung Goethe zerbomben. Da tritt er mit diversen Aktionen auf. Zitat jetzt. So schnitt er für die Installation die Eigenschaften ohne Mann, jedes Adjektiv aus Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften aus, wofür er ständig ein Wörterbuch konsultieren musste, ob das Wort, das er vor sich hatte, tatsächlich ein Adjektiv war oder nicht doch ein Adverb, ein Partikel oder weiß der Geier was. Seine vierte Aktion, in der er alle alkoholischen Getränke aus Ulysses ausschneiden, pürieren und mit Jack Daniels ächzen wollte, musste er abbrechen. Und so geht's dann gerade weiter. Das ist wirklich witzig bis zum Slapstick. Ich meine, bei solchen Passagen habe ich so den Eindruck gehabt, da haben Sie sich entspannt.
Ja, das macht schon sehr viel Spaß zum Schreiben dann irgendwie. Bin ich dann im Nachhinein drauf gekommen, es gibt eine reale Kunstperformance von Jamie Loftus, die, glaube ich, versucht hat, unendlicher Spaß von David Foster Wallace zu essen. In seiner Gesamtheit. Also das ganze Buch versucht er zu essen. Und ich glaube, sie kam so 300 Seiten weit über mehrere Monate hinweg. So. Aber ja.
Eins meiner Lieblingskapitel heißt Protokoll des päpstlichen Konklaves. Da ist der estnische Kardinalsvorsitzende, also ein ganz bestimmter Typ, der muss immer 50 Cent in das Schimpfwortglas werfen, weil er ständig heilige Scheiße sagt. Und gleich das nächste Kapitel ist dann auch zum Schießen, Pressekonferenz der italienischen Regierungsspitze. Bei anderen Stellen, Herr Jaschel, wird es aber schon schwieriger. Also bei mathematischen Formeln, bei Grafiken, Diagrammen, sogar eingeschwärzten, unleserlichen Passagen mit teils seitenlangen Fußnoten. Am Ende toppen Sie das Ganze mit einem Kapitel, wo Kafka wegen Plagiat angezeigt wird, weil er jedes Wort im Prozessfragment schon einmal woanders verwendet haben soll. Und Sie, Herr Jaschel, beweisen das im Anhang mit gut 250 Fußnoten für jedes einzelne Wort der ersten Zeilen. Ja, da müssen Sie selber lachen, ne? Ich meine, Ihr Korrekturleser, der ist doch ausgeflippt, oder?
Ich möchte darauf hinweisen, dass das stimmt. Also die alle Quellenangaben ganz am Ende stimmen.
Ich habe es mir schon gedacht, ja. Mhm.
Auf einer 10-stündigen Zugfahrt irgendwie mal alle kontrolliert. Aber ja, das war... ich glaube vor allem, es gibt eine Stelle, wo Salgo-Text drin ist, also wo so einzelne Wörter nicht geschwärzt, sondern so komisch überschrieben sind, sodass man sie nicht mehr lesen kann. Und das dürfte in der E-Book-Version vom Buch ziemliches Chaos verursacht haben. Der Satz hasst mich leider.
Eigentlich wollte ich das Wort vorlesen, das irgendwann Franziska denkt für Hamster für Zwerghamster in West-Berlin 1979 findet. Dieses Wort hat ungefähr 50 Buchstaben. Ich habe es nicht aussprechen können. Sagen Sie mal, hat Ihr Verlag eigentlich das alles so mitgemacht? Ich meine, nicht zwischendurch angefragt, auch Elias, hast du es nicht eine Nummer kleiner?
Die waren da sehr, sehr unterstützend bei allem. Das war, wie gesagt, das Einzige, was wirklich schwierig war, war dann das Ganze in Form zu bringen am Ende. Also, dass das wirklich dann eben von der Formatierung her irgendwie nicht völlig auseinanderfällt. Und es war schon hilfreich, dass dann im Lektorat so ein paar Sachen rausgeflogen sind noch, die dann noch zu weit in irgendeinen anderen Exkurs aufgemacht hätten. Genau. Nee, aber die waren ziemlich super.
Inwieweit haben Sie überhaupt selbst den Überblick behalten, so bei dieser Masse an Stoff und Ideen, über 400 Seiten?
Ich habe nicht den Überblick behalten. Also ich habe auch irgendwann mal ein zusätzliches Kapitel noch auf einer alten externen Festplatte gefunden, das ich dann meiner Lektorin noch nachgeschickt habe, das dann aber rausgeflogen ist wieder. Ich habe dann einfach riesige Mindmaps an der Wand hängen, wo ich immer mehr Zettel anpinne. Mhm. Und wenn ich das nochmal in der Länge mache, glaube ich, brauche ich ein neues Organisationssystem, weil ich mir das nicht mehr merken kann, auch alles.
Mein Gegenende schreibt Franziska Denk selber einen Roman namens Schleifen, angelegt auf 20.000 Seiten in 19 Bänden, wobei die erste Seite nur aus der Beschreibung der ersten zwei Buchstaben des ersten Wortes Ich besteht. Ich habe mich ständig gefragt, Herr Hirschel, wie Sie diesen Roman überhaupt geschrieben haben, also wirklich im Wortsinn. Ich meine, so rein technisch am Schreibtisch, ich habe gehört, dass er eigentlich 800 Seiten gehabt hätte, ne?
Ich glaube, er hatte nie 800 Seiten, aber ich glaube, er hatte mal fast 600 Seiten. Aber ich dachte an einem Punkt, dass er halt noch viel länger wird, weil, oder ich war vor ein paar Jahren mal an einem Punkt, wo ich gedacht habe, entweder ich schmeiße jetzt alle Stränge raus, bis auf so den zentralen Handlungsstrang, und dann wird es vielleicht, weiß ich nicht, 200 Seiten. Oder ich lasse halt all diese komischen Exkurse und Fußnoten drin, und dann ist es, glaube ich, das interessantere Buch. Und das war jetzt einfach jahrelanges Ansammeln. Mhm. Eigentlich so die ältesten Texte sind glaube ich, von 2016. Was aber auch nicht heißt, dass ich dann, also das lag halt auch zwischendurch mal so 3-4 Jahre lang rum, und dann habe ich es eigentlich wieder verworfen gehabt. Ja.
Mein momentan sind ja Triggerwarnungen en vogue bei Büchern. Ich habe mir beim Lesen immer welche ausgemalt, so mach dich auf alles gefasst oder lass jede Hoffnung fahren, dass du irgendwas kapierst. Wie würde denn Ihre lauten, wenn Sie eine entwerfen müssten?
Ich habe jetzt schon oft gehört, dass sich Leute irgendwie zwingen mussten, nicht die ganze Zeit nebenbei zu googeln, was es wirklich gibt und was es nicht gibt.
Habe ich auch gemacht, ja. Aber
Das tut mir dann fast ein bisschen leid, aber es macht auch Spaß, dass man so Reaktionen auslösen kann damit. Es gab ja jetzt auch, ich habe jetzt auch die mir ging es bei die Holländerinnen von Dorothee Elmiger so, dass ich die ganze Zeit gegoogelt habe, welche Figuren es da wirklich gibt und welche nicht. Und mir macht sowas eigentlich immer sehr Spaß, wenn das vermischt wird.
Okay, das heißt, Ihre Triggerwarnung, lass Google weg, es hat keinen Zweck.
Leg vielleicht das Handy mal weg, ja, genau.
Genau, und dann noch eine Hotline schalten, wo nur eine Endlosschleife läuft. Sprache ist Sprache ist Sprache ist Sprache. Es geht auf jeden Fall gut los, das Literaturjahr 2026 mit diesem Roman vor allem, Schleifen von Elias Hirschel, erschienen im Zschollnay Verlag mit 416 Seiten für 26 Euro. Herr Hirschel, Sie Wahnsinnsknecht, ich danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, danke.
Tschüss.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Greta Feichtinger aus Schülkrippen. Und ich habe gerade von Astrid Lindgren die Brüder Löwenherz gelesen. In dem Buch geht es um zwei Brüder, die gestorben sind und dann in ein Land namens Langjala gekommen sind. Und da war ein böser Mann, der hat geherrscht. Und dann gab es da irgendwann einen Krieg. Und die zwei Brüder kämpfen im Krieg gegen den bösen Mann. Ich finde das Buch schön, weil die das Böse bekämpfen und sehr viele spannende Dinge passieren. Ich empfehle es für Kinder, die da ein bisschen was aushalten können, weil es schon sehr spannend und manche Leute werden da auch umgebracht. Aber es ist ein richtig tolles Buch.
Aus dem unterfränkischen Schöllkrippen kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerin und Kritiker, und den Auftakt macht die noch ganz junge Greta Feichtinger. Sie hat die Brüder Löwenherz so gern gelesen, die schöne Geschichte von Astrid Lindgren. Im Oettinger Verlag gibt es eine deutsche Ausgabe, übersetzt von Anneliese Konetzki, 216 Seiten, kosten 16 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Jetzt ein Buch aus Polen, das wir uns anschauen wollen, den neuen Roman von Dorota Mazowiecka. Sie ist Jahrgang 1983, hat schon mehrere preisgekrönte Romane veröffentlicht, auch bei uns sind sie erschienen. So stark und hintersinnig kann Literatur sein, hat der Spiegel über Dorota Mazowiecka geurteilt. Und morgen erscheint bei uns die deutsche Übersetzung vom Neuesten, Im Paradies, heißt der Roman. Und ihn gelesen hat Maike Fessmann, unsere Kritikerin im Studio. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Bei solchem Titel ist die Neugier natürlich prompt geweckt. Um was für ein Paradies handelt es sich denn hier? Wo liegt es und wer ist so dort?
Ja, bekanntlich ist, wo das Paradies ist, ja auch die Vertreibung nicht fern. Und bei einer Autorin wie Dorota Mazowiecka ahnt man, dass die paradiesischen Zustände nicht besonders lange anhalten. Und sie sind von Anfang an immer etwas angstbesetzt und halluziniert. Zum Beispiel Drogen induziert. Es gibt eine Housewarming-Party eines Werbefilmregisseurs und seiner Freundin, die Seriendarstellerin ist. Er ist die ganze Zeit schlecht gelaunt und dann holt sie irgendwann Koks, damit er ein bisschen besser draufkommt. Und am Ende versackt die ganze Party in Koks und Kotze. Und alles, was so schön gemacht war, ist gleich wieder kaputt. Mhm. Und es gibt aber auch zum Beispiel eine verheiratete Frau, die einen Geliebten empfängt in einem Hotel, das Encore heißt, also noch einmal kurz vor dem Abriss. Und es gibt immer wieder solche seltsamen Phänomene, dass zum Beispiel Kinder einfach weggeschickt werden, weil die Mutter eben gerade einen Liebhaber empfängt. Und dann bekommt sie keinen Platz, wo sie den hinstecken kann. Und dann geht er in sein Lieblingszimmer aufs Klo nämlich und verschwindet in der Kanalisation.
Das sind jetzt aber sehr unterschiedliche Settings und Paradiesbewohner. Werden die uns so einzeln jetzt vorgeführt oder haben sie miteinander, untereinander etwas zu tun? Ich mutmaße, dass es auch nicht an einem Ort spielt.
Also sie haben zum Teil etwas miteinander zu tun, aber nicht wie eine verwobene Handlung. Man merkt es zum Teil an Details. Zum Beispiel gibt es eben eine Figur, die hat ein Tattoo, auf dem steht Wirklichkeit versinkt Wirklichkeit. Und dieses Tattoo taucht in einer anderen Episode wieder auf und dann erkennen wir, ah, das muss der gleiche Mann sein, nämlich der Liebhaber der ersten Episode, der später wieder auftaucht. Und da erfahren wir, dass er Soziologie studiert hat, aus einer angesehenen Warschauer Familie kommt und er jobbt eben in einer Bar. Es wird aber nie im Zusammenhang erzählt, sondern immer eben solche Ausschnitte, solche Bilder, solche Details.
Entsteht dann eine übergeordnete Geschichte, also ein Roman auf diese Weise überhaupt?
Also es entsteht selbstverständlich ein Roman, wie bei der Autorin. Also man weiß, dass hier oft so Katholizismus und Kapitalismus in Polen eine sehr kritische Sicht auf die Wirklichkeit hat. Und das verbindet sie zu einer Geschichte, die aber gleichzeitig, also meistens spielt es in Warschau, aber es ist eben auch nicht wirklich in der Realität situiert. Es geht auch um Fluchten aus der Realität, eher in so einem Irgendwo und Nirgendwo. Mal ist es eine Ekstase, in der das passiert, praktisch in diesem Hotel zum Beispiel. Ein anderes Mal ist es, ja, man kann schon sagen, eigentlich eine Wiederholungsstruktur, die eine Wiedergängerstruktur hat, also wirklich mit Unterwelt-Elemente, biblische Elemente und letzten Endes auch Albtraumelemente. Also manchmal habe ich an die Filme von David Lynch gedacht. Also solche Bilder werden da aufgerufen.
Meine Dorota Mazowiecka wird so für ihre scharfzüngige Weise besonders gelobt, unsere Gegenwart zu beschreiben. Sie ist in Polen ja auch als Rapperin bekannt. Wirkt sich das denn auch so auf ihren literarischen Stil aus? Wie schreibt sie?
Ja, sie ist in der Tat Rapperin und sie ist Theaterautorin. Und beides merkt man ihrer Prosa an. Also die sind sehr schnell geschrieben, in gewisser Weise auch auf der Oberfläche, plastisch, szenisch, wie Theaterstücke eben auch. Und das Faszinierende ist eigentlich, dass sie mit dieser irrsinnig knappen Sprache die Gegenwart so gut einfängt. Also dieses Internetgerede, dieser Trash und dieser Slop, dem wir ausgesetzt sind. Und obwohl die Sprache voll von diesen Sachen ist und die Figuren also wirklich auch so reden, so Ego-Gerede und Lifestyle-Geschwätz und so, ist sie als Schriftstellerin absolut stilsicher. Also ist ein wirklich gut geschriebener Roman, den man mit Vergnügen liest und der eigentlich von dieser komischen Sehnsucht nach irgendeiner Art von Paradies oder nach einem besseren Leben erzählt, die wir vielleicht alle teilen.
Dankeschön, Maike Fessmann, über den neuen Roman von Dorota Maas-Wowska, Im Paradies. Ab morgen in den deutschen Buchläden, veröffentlicht bei Rowohlt Berlin mit 160 Seiten für 24 Euro und übersetzt aus dem Polnischen hat das Buch Olaf Kühl. Dies und mehr, wie immer, leicht online nachzulesen, nachzuhören unter deutschlandfunkkultur.de oder in der DLF-App. Nun lernen wir noch die Kunst, nicht auf alles zu reagieren. Bestimmt keine schlechte Eigenschaft in unseren hektisch reaktiven Zeiten. Der buddhistische Mönch Ryushun Kusanagi hat diese Kunst entwickelt für den gleichnamigen Ratgeber, nämlich der nicht nur in seiner Heimat Japan prompt zum Bestseller wurde. Im vergangenen Herbst kam der Band auf Deutsch heraus und nun gibt es die Vertonung, das Hörbuch. Elmar Krämer hat sich darin versenkt. Hören wir, wie er reagiert hat, etwa auf diese Situation.
Der Japaner Ryushun Kusanagi ist Mönch und in seiner Heimat längst ein Superstar und Bestsellerautor. Seine praktischen Lebenshilfen beruhen auf buddhistischen Weisheiten und das kommt an, denn der Mönch macht Alltagsärger verständlicher.
Ein Beispiel. Sie stecken mitten im morgendlichen Berufsverkehr und denken total genervt daran, dass schon wieder so viel los ist und sie nicht vorankommen. Das ist eine Reaktion, durch die man schlecht gelaunt wird.
Eine Reaktion, die viele kennen dürften, deren Ursprung aber oft woanders liegt, als man selbst denkt. Fluchen, Hupen, Aufregung. Kusanagi spricht hier von einer Reaktion des Herzens.
Vermutlich gibt es nicht sonderlich viele Menschen, die sofort begreifen, was gemeint ist.
Demnach reagiert unser Herz auf jegliche Interaktion, im Beruf, im Privatleben oder eben auf der Straße. Sorgen, Gereiztheit, Niedergeschlagenheit, Angst vor der Zukunft. In all dem sieht der buddhistische Mönch Symptome, die aus der eigenen Reaktion auf die äußeren Ereignisse resultieren.
Doch wenn dem so ist, existiert auch eine Methode, mit der alle Sorgen radikal beseitigt werden können. Und diese Methode lautet: unnütze Reaktionen unterlassen.
Diese Erkenntnis teilt das Hörbuch bereits nach 4 Minuten. Insgesamt dauert es knapp 6 Stunden, denn unnütze Reaktionen des Herzens zu unterlassen, ist eine Säule des Buddhismus und gar nicht so einfach. Da hilft nur Übung und Bewusstwerdung, wie Kusanagi schreibt. Zwischen den allgemeinen Lebensregeln erzählt der Mönch auch immer wieder Geschichten von anderen Menschen, die helfen sollen, ein immer tieferes Verständnis für das eigene Verhalten zu erlangen. Denn erst wenn man sich selbst seiner eigenen Reaktionen bewusst wird, kann man sie überdenken und im Idealfall kontrollieren.
Die Denkweise Buddhas, bei der wir die Realität, dass es Sorgen gibt, anerkennen, dann die Ursache dieser Sorgen begreifen und so eine Methode zur Lösung in die Tat umsetzen, ist eine verständliche Anleitung, die auch der Vorgehensweise in der hochmodernen Medizin ähnelt.
Kusanagi setzt an verschiedenen Punkten der Sozialisation eines Menschen an und erläutert Schritt für Schritt, wie aus Erfahrungen und Erwartungen Reaktionen und Verhaltensmuster werden können. Oft welche, die uns dann selbst negativ beeinflussen. Um aus diesen auszubrechen, zeigt er verschiedene praktische Methoden auf und plädiert unter anderem dazu, mit Worten den inneren Zustand zu bestätigen.
Immer wieder sollten wir uns bewusst machen, welcher Zustand gerade in unserem Herzen herrscht. Durch Sätze wie: ich fühle mich erschöpft, ich habe keine Energie mehr, ich bin gereizt oder meine Gedanken sind durcheinander, stellen wir den Zustand objektiv fest.
Aus mehreren dieser auf den ersten Blick einfach erscheinenden Übungen und Gedankenspielen setzt der Japaner ein Puzzle zusammen, das einen anderen Blick auf den Alltag und die ganz eigenen Herausforderungen bewirken kann, wenn man sich darauf einlässt. Dass das beim Hören besonders gut gelingt, liegt auch an Herbert Schäfer. Ruhig und mit sonorer Stimme führt er gut in die Gedankenwelt Kusanagis ein. Das ist beste Lebenshilfe, getragen von der Erkenntnis, dass vieles, was Buddha vor tausenden von Jahren niederschrieb, auch in unserer schnelllebigen Zeit Bestand hat oder haben sollte.
Bejahen wir uns zu jedem Zeitpunkt, ohne dafür irgendwelche Begründungen zu brauchen.
Einer der schönsten Tipps in diesem Lebensratgeber lautet, die Kunst zu erlernen, nicht auf alles zu reagieren. Kein Hupen, kein Schimpfen, sondern die Situation mit Gelassenheit vorbeiziehen zu lassen.
So kann es also gehen. Wenn man sie beherrscht, die Kunst, nicht auf alles zu reagieren, die eine Erkenntnis, die dein Leben verändert. Das Hörbuch nach dem Bestseller von Ryushin Kusanagi, jetzt im Argon Verlag erschienen, mit einer Laufzeit von knapp 6 Stunden für rund 16 Euro. Lyrikpreise gibt es viele hierzulande. Als wichtigster, bedeutendster gilt aber unbestritten der Peter-Huchel-Preis, der das herausragendste Werk eines Jahres auszeichnet. Seit den 1980er Jahren wird er jährlich verliehen, im Gedenken an den großen Dichter und legendären Herausgeber der Zeitschrift Sinn und Form. Für jede Lyrikerin, jeden Lyriker ist dieser Preis eine ganz besondere Auszeichnung. Im letzten Jahr erhielt ihn Olga Martinova, die deutsch-russische Dichterin. Und seit vergangenen Samstag steht die Preisträgerin für 2026 fest. Es ist die Berlinerin Nadja Küchenmeister. Gleich stellen wir sie Ihnen vor. Hören wir sie erstmal.
Niemand ist ein Gespenst ohne Grund. Wenige haben so viel Talent und Geduld wie du. Deine Gespensterhaftigkeit, brillant. Mein Schlaf hast du kassiert vor Wochen schon. Neuerdings kommst du mit unter die Dusche. Die Feuchtigkeit regt dich dermaßen an. Du hältst Monologe, ich seife mich ein.
Die frisch gekürte Trägerin des diesjährigen Peter-Huchel-Preises, Nadja Küchenmeister. Wir haben einen Auszug, den Anfang aus ihrem Langgedicht Der große Wagen gehört. Das Buch ist im letzten Jahr im Schöffling Verlag erschienen. Und dafür hat Nadja Küchenmeister diese Auszeichnung bekommen. Im Studio ist nun Lara Sielmann aus der Lesart-Redaktion, heute in anderer Funktion, nämlich als Mitglied der Jury des Peter-Huchel-Preises. Hallo Lara.
Hallo Joachim.
Lara, mit Nadja Küchenmeister habt ihr eine ganz wichtige Stimme der deutschsprachigen Gegenwartslyrik ausgezeichnet. Der große Wagen ist bereits der dritte Band, den sie jetzt hier beim Schöffling Verlag herausgebracht hat. Ihr fünfter insgesamt. Was macht ihn denn zum Band des Jahres?
Ja, also dieser Band ist ganz fein gearbeitet, also rhythmisch ausgeglichen. Und dieses Langgedicht existiert, ja, eigentlich so existenzielle menschliche Erfahrung, also Erfahrung, die wir im Laufe unseres Lebens alle machen. Und dabei konzentriert sich Nadja Küchenmeister vor allem auf Abschiede, also Abschiede von Menschen, von Orten, Enden auch von Beziehungen, aber auch den darin eingeschriebenen Neuanfängen. Was mich sehr eingenommen hat, war die offene Haltung des lyrischen Ichs, das uns Lesende zwar in die Hand nimmt, aber uns gleichzeitig nichts aufzwingt. Also es lädt uns vielmehr ein, über das eigene Leben in einem ganz existenziellen Sinne nachzudenken.
Inhaltlich spielen auch drei Orte eine wichtige Rolle.
Ja, ich nenne das jetzt mal so Ankerorte, vielleicht eine Form von Koordinatensystem, die sich spielerisch ineinander verschränkt. Und das sind Ost-Berlin, Lissabon und Köln. In Ost-Berlin ist Nadja Küchenmeister aufgewachsen, in Köln hat sie lange gelebt und Lissabon wiederum hat sie noch kurz vor der Corona-Pandemie besucht und das wurde dann zu einer Art leuchtendem Ort der vorpandemischen Zeit, also auch ein sehr positiv besetzter Ort. Diese Kopplung an die eigene Biografie ist aber nicht das Narrativ. Es ist wichtig, dafür ist dieses lyrische Ich nämlich auch viel zu eigenständig, fast schon universal. Es geht um Gleichzeitigkeiten im menschlichen Sinne, Erleben, das Teilen eines Himmels, eines Sternbildes, wie der Titel ja auch schon vermuten lässt, ja, der große Wagen, also ganz unabhängig von Raum und Zeit. Und gleich der Einstieg markiert das auch, ich lese ihn mal vor, ich sehe den großen Wagen und alles, was war. Und was ist mit diesem alles, was war gemeint ist, darum geht es auch in diesem Buch, dass so eine Art Antwort auf diese Zeilen, auf diesen Anfang ist.
Vorangestellt ist diesem Band ein Zitat von der bedeutenden Lyrikerin Barbara Köhler, die leider 2021 schon verstorben ist. Ich lese jetzt mal vor, was will ich noch, das halten soll, an welchem Leben?
Ja, und hier springt einem das Existenzielle ja auch schon direkt an. Aber das ist nur das eine. Barbara Köhler und Nadja Küchenmeister hatten ein sehr enges Verhältnis, haben zusammen in Köln literarisches Schreiben unterrichtet und sogar auch zusammen gewohnt. Und über diesen Verlust hat Nadja Küchenmeister in einem Interview unserem Kollegen Carsten Hück im vergangenen März im Büchermarkt erzählt.
dass sie sich überhaupt nicht sicher war, ob sie nach dem Tod von Barbara Köhler 2021 eben diesen Text überhaupt fertigstellen könnte.
Nadja Küchenmeister ist Jahrgang 1981, du hast es schon erwähnt, Lara, hat mit Ende 20 ihren ersten Gedichtband veröffentlicht. Das ist jetzt bereits jetzt ihr fünfter und darüber hinaus ist sie auch als Hörspiel- und Feature-Autorin aktiv, auch bei uns im Programm Deutschlandfunk Kultur. Das geht ja weit über die Lyrik hinaus, so ihre literarische Arbeit, ne?
Ja, also ich glaube, man kann wirklich sagen, dass sie im allerbesten Sinne sehr umtriebig ist. Wie eben schon erwähnt, hat sie jahrelang in Köln angehende Autorinnen unterrichtet und war da wohl auch sehr beliebt, zumindest was ich so vom Hörensagen so mitbekommen habe. Beschäftigt sich in ihren Features oder Hörspielen auch mit ganz kritischen und handfesten Fragen, ja, wie dem Stand der Lyrikkritik oder wie prekär finanziell das Leben vieler AutorInnen eigentlich ist. Also sie ist Vermittlerin, Mentorin und Denkerin über das eigene Schreiben hinaus. Und dieses Menschliche, was da durchschimmert, zeichnet auch diesen Band aus. Ich möchte mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kenne Nadja Küchenmeister auch nicht. Aber so zumindest meine Lesart. Und dieser Eindruck war natürlich kein Kriterium für den Preis.
Ich meine, die Besonderheit beim Huchel-Peter-Hohl-Preis ist ja auch, dass ihr Juroren und Jurorinnen selber die Bände nominiert. Also sprich, nicht die Verlage senden ein, so wie etwa beim Deutschen Buchpreis, sondern die besprochenen Bände sind sozusagen handverlesen. Was kannst du, was darfst du, Lara, uns über dieses Prozedere erzählen?
Ja, also ich finde, das ist wirklich ein sehr schönes Verfahren und passt ganz besonders gut zur Lyrik, da man über das ganze Jahr verteilt eigentlich lesen darf. Für eine Einordnung vielleicht ganz interessant. Letztes Jahr sind um die 100 deutschsprachigen Lyrikbände erschienen, aus denen wir JurorInnen bis zu 3 nominieren durften. Also Mehrfachnennungen sind dementsprechend möglich, heißt aber lange noch nicht, dass das dann auch schon der Gewinnertitel ist. Dafür haben wir dann 2 Jury-Sitzungen, die auch gebraucht werden. Und du hörst es an meiner Stimme.
Ein bisschen heiser, etwas, ne? Ja.
Genau, so ist das dann nämlich auch. Und eine Einschränkung gibt es, ehemalige PreisträgerInnen sind vom Preis ausgeschlossen.
Wenn bei so einer Auswahl, den besten Lyrikband eines Jahres auszuzeichnen. Also das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Du hast es jetzt beschrieben. Wie blickst du denn insgesamt auf dieses Lyrikjahr 2025? Welche Tendenzen gab es da? Welche hast du beobachtet? Welche interessanten Stimmen gehört?
Ja, es ist natürlich immer schwierig, den einen Trend ausfindig zu machen. Es ist doch viel zu prozesshaft. Mit Sicherheit lässt sich aber sagen, dass es dezidiert autobiografisch geprägte Bände gab, ja, wie den geradezu beschwingten und entspannten Band von Norbert Hummelt, Hellichter Tag, oder von Janine Wölke mit Unendlicher Move, in dem sie eine Art poetisches Journal aus ihrem Alltag als Mutter, Lyrikerin und Mensch erzählt. Sehr beeindruckt war ich von Esther Kinski, die mit Heimstatt einen ganz tollen, vielsprachigen und ja auch wirklich sprachmächtigen Lyrikband über Verortung und Nichtverortung verbunden mit verschiedenen Fluchtbewegungen veröffentlicht hat. Und diese sprachlichen Flächen, die sie aufmacht, diese Experimentierfreude, die da auch hinsteckt, finden sich auch in anderen Bänden, wenn auch ganz anders wieder. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Alke Stachler hat zum Beispiel mit »Doch das Ende war hell« eine Art »Weird Poetry« Band geschrieben mit grotesken Horrorelementen. Und wenn man sich die jüngere Generation anschaut, ja, wie Sirka Elsbars oder Hanna K. Bründel, fällt insofern eine thematische Verwandtschaft auf, als dass der Körper stark im Vordergrund steht, auch wenn sie sprachlich und inhaltlich ganz anders arbeiten und fokussiert sind. Also über einen Mangel an lyrischer Bandbreite, Stimmen und Form kann man sich im Lyrikjahr 2025 wirklich nicht beschweren.
Wie hält man da aber auch so die Übersicht? Jetzt hast du schon viele Namen genannt. Ich meine, wirst du zum Beispiel in der Jury jetzt auch für 2027 dabei sein? Und heißt das dann sozusagen, man liest eigentlich permanent Neuerscheinungen, ja?
Genau, das ist dann immer das aktuelle Preisjahr. Also jetzt 27, wenn wir jetzt nächstes Jahr die Sitzung haben, geht es natürlich um 26.
Und man ist ja, auf, ja, klar.
Genau, ja, ja, das verwirrt mich auch immer ein bisschen. Und man ist auf 2 bzw. 4 Jahre verpflichtet und ich habe jetzt 2 hinter mir und freue mich auf die nächsten 2.
Lara Silmann über den Peter-Hochel-Preis und die aktuelle Preisträgerin 2025. Ich komme wirklich durcheinander. Nadja Küchenmeister, danke dir, Lara. Eigentlich wird der Peter-Hochel-Preis traditionell am 3. April verliehen, dem Geburtstag des Dichters. Dieses Jahr findet die Preisverleihung in Baden-Baden aber erst am 10. April statt, eine Woche später wegen der Osterfeiertage. Am 11. April wiederum ist der Geburtstag von Barbara Köhler, die enge Wegbegleiterin von Nadja Küchenmeister, also doch auch ein symbolischer Tag für die Preisträgerin.